Wir machen heute nach mehrwöchiger Pause weiter im Lukas-Evangelium, und zwar in Kapitel 10, wollen wir sehen, dass wir heute Abend durch die ersten 24 Verse kommen. Und diese 24 Verse, die haben viel mit dem Thema Mission zu tun und auch mit dem Thema Dienen. Und da wollen wir sehen, wie weit wir da heute kommen. Mission ist übrigens nicht mein Lieblingsthema, obwohl ich gerne über Mission rede und gerne an Mission denke und auch immer wieder für Mission bete, ist nicht mein Lieblingsthema. Mein Lieblingsthema ist Jesus. Und das ist der Dreh- und Angelpunkt von allem, wo wir drüber reden oder wo drüber gepredigt wird. Und Jesus kommt hoffentlich in jeder Predigt in dieser Gemeinde vor, und zwar als das Wichtigste. Aber Mission ist definitiv ein wichtiges Thema, und dem Herrn zu dienen, das gehört dazu. Lass uns noch mal beten. Treuer Herr, wir möchten dir danken, dass du der Mittelpunkt bist in unserem Leben. Herr, du bist unser Thema. Du bist unser Herr und unser Erlöser. Du bist der, der uns erkauft hat, dem wir gehören. Du bist unser Besitzer. Herr, du bist der, dem wir unser Leben hingegeben und geweiht haben. Und Herr, wir möchten heute Abend auch wieder angesprochen werden von dir. Herr, wir danken dir für die Vielfalt deines Wortes und dass du weißt, wie du jedem heute Abend begegnen kannst. Und darum bitten wir dich. Amen. Hudson Taylor ist ein war ein weltweit bekannter Missionar, der die Arbeit in China eigentlich begonnen hat. Einer der großen China-Missionare, der dann auch die überseeische Missionsgemeinschaft gegründet hat. Und es heißt über diesen China-Missionar, dass er auf einer chinesischen Junke, das ist so ein traditionelles chinesisches Segelschiff, unterwegs war und war auch ein Freund dabei, der hieß Peter. Und mit diesem Peter hat er sich angeregt unterhalten über die Botschaft von Jesus. Peter hat die Botschaft nicht angenommen, aber er war zutiefst angesprochen und dachte darüber nach. Und während der Bootsfahrt ging Peter über Bord. Und Hudson Taylor war sehr erschrocken und er war entsetzt, als er feststellte, dass keiner der Seeleute sich irgendwie darum kümmerte, dass der wieder aus dem Wasser kam, dass der Peter wieder aus dem Wasser kam. Hudson Taylor spurtete zum Segel, ließ das Segel runter, sprang ins Wasser, suchte nach seinem Freund, und sonst tat keiner was. Und dann sah er, dass da auch ein Fischerboot in der Nähe war. Und er bat die Fischer, dass sie ihm helfen würden und dass sie bei der Suche helfen, beim Retten helfen würden. Aber die Fischer, die wollten ihrer Fischerei nachgehen, weil das ihr Einkommen war, und waren nicht interessiert zu helfen. Jo, es sei denn, er würde sie dafür bezahlen. Das hört sich vielleicht ein bisschen märchenhaft an, sowas kann doch nicht sein, aber sowas kann sehr wohl sein, vor allen Dingen vor, was weiß ich, 200 Jahren oder wann immer er gelebt hat, wo Menschenrechte noch gar nicht so bekannt waren, dieses Wort, wo Leute gearbeitet haben und das Wichtigste für sie war, Geld zu verdienen, und wo die Bleichgesichter in China sowieso nicht beliebt waren. Ist also durchaus vorstellbar, sowas. Also sie wären bereit, nach dem Ertrinkenden zu suchen, wenn der Hudson Taylor sie bezahlen würde. Sie wollten allerdings nicht ein Taschengeld haben, sondern sie wollten jeden Pfennig, den er hatte. Und er zahlte auch oder war dann bereit, eine hohe Summe zu zahlen. Die Fischer ziehen ihr Netz aus dem Wasser, helfen mit Suchen. Innerhalb von einer Minute hat man diesen Mann gefunden. Allerdings war er zu lange unter Wasser gewesen und er konnte nicht mehr gerettet werden. Die Menschen waren zu sehr mit ihrem Boot, die einen mit ihrem Boot, die anderen mit ihren Fischen beschäftigt, um jemand anderem vor dem Tod zu retten. Und in den Aussagen Jesu, da finden wir auch verschiedene Gründe, also den Text, den wir heute durchlesen, finden wir verschiedene Gründe, die nicht immer, aber doch immer noch oft Menschen abhalten, sich zu sorgen für die, die am Ertrinken sind, die, die geistlich gesehen am Untergehen sind und uns um Verlorene zu kümmern. Wir wollen jetzt den Filmclip sehen, Lukas 10, 1 bis 24, und versucht einfach mal, ich meine, es geht nicht nur um Mission, aber versucht einfach mal, so, ob ihr ein paar Gründe erkennen könnt, warum Menschen nicht wirklich bereit sind, andere mit dem Evangelium zu erreichen.
Danach wählte Jesus 72 weitere Jünger aus und schickte sie immer zu zweit in die Städte und Dörfer, die er später selbst aufsuchen wollte. Er sagte zu ihnen: Die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenige Arbeiter. Darum bittet den Herrn, dass er noch mehr Arbeiter aussendet, die seine Ernte einbringen. Geht nun und denkt daran, ich schicke euch wie Lämmer mitten unter die Wölfe. Nehmt kein Geld, keine Tasche und keine Schuhe mit. Falls ihr unterwegs Leute trefft, lasst euch nicht auf lange Begrüßungen und Gespräche ein. Wenn ihr in ein Haus kommt, dann sagt, Friede sei mit euch allen. Wenn dort jemand Gottes Frieden bereitwillig annimmt, so soll der Friede, den ihr bringt, bei ihm bleiben. Wenn aber nicht, dann wird Gottes Friede ihn wieder verlassen und zu euch zurückkehren. Deshalb bleibt dort, wo man euch aufnimmt. Esst und trinkt, was man euch anbietet. Denn wer arbeitet, soll auch versorgt werden. Bleibt in dem einen Haus und wechselt eure Unterkunft nicht. Wenn ihr in eine Stadt kommt, in der euch die Leute bereitwillig aufnehmen, dann esst, was man euch anbietet. Heilt die Kranken und sagt allen Menschen dort, jetzt beginnt Gottes Reich bei euch. Will man aber irgendwo nichts von euch wissen, dann geht durch die Straßen der Stadt und sagt den Einwohnern, ihr habt euch selbst das Urteil gesprochen. Sogar den Staub eurer Straßen schütteln wir von unseren Füßen. Doch das sollt ihr wissen, Gottes Reich hat begonnen. Ich sage euch, Sodom wird es am Tag des Gerichts besser ergehen als einer solchen Stadt. Weh dir, Korazin, weh dir, Bethsaida. Wenn die Wunder, die ich bei euch getan habe, in den nichtjüdischen Städten Tyrus oder Sidon geschehen wären, dann hätten ihre Einwohner längst Trauerkleider angezogen, sich Asche auf den Kopf gestreut und wären zu Gott umgekehrt. Am Tag des Gerichts wird es Tyrus und Sidon besser ergehen als euch. Und du, Kapernaum, meinst du etwa, du wirst zum Himmel erhoben? Nein, ins Reich der Toten wirst du hinabfahren. Wer euch hört, der hört mich. Und wer euch ablehnt, der lehnt mich ab. Aber wer mich ablehnt, der lehnt damit Gott selbst ab, der mich gesandt hat. Als die 72 Jünger zurückgekehrt waren, berichteten sie voller Freude, Herr, sogar die Dämonen mussten uns gehorchen, wenn wir uns auf deinen Namen berufen. Jesus antwortete, ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Ich habe euch die Vollmacht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und die Gewalt des Feindes zu brechen. Nichts wird euch schaden. Doch freut euch nicht so sehr, dass euch die bösen Geister gehorchen müssen. Freut euch vielmehr darüber, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Da brach Jesus, erfüllt vom Heiligen Geist, in Jubel aus und betete: Mein Vater, Herr über Himmel und Erde, ich preise dich, dass du die Wahrheit über dein Reich vor den Klugen und Gebildeten verborgen und sie den Unwissenden enthüllt hast. Ja, Vater, das war dein Wille. So hat es dir gefallen. Mein Vater hat mir alle Macht gegeben. Nur der Vater kennt den Sohn und nur der Sohn kennt den Vater und jeder, dem der Sohn ihn offenbaren will. Dann sagte Jesus dann: Ihr könnt euch wirklich glücklich schätzen, dass ihr dies alles seht und erlebt. Denn ich sage euch, viele Propheten und Könige hätten gern gesehen, was ihr seht, und gehört, was ihr hört. Aber die Zeit war noch nicht da.
Es ist viel Text heute Abend und wir werden uns auch nur schwerpunktmäßig mit dem einen oder anderen Gedanken beschäftigen können. Der Text fing an, wenn ihr eure Bibeln dabei habt, schlagt sie ruhig auf, Lukas 10. Der Text fängt an mit 70 anderen, die Jesus jeweils zu zweit aussendet. Immer zwei und zwei. Warum 70 andere? Hat einer eine Idee? Nochmal? Neben seinen zwölf Jüngern, richtig. Wir haben nämlich in Kapitel 9 gelesen, in den ersten beiden Versen, da heißt es, er rief aber seine zwölf Jünger zusammen und gab ihnen Kraft und Vollmacht über alle Dämonen und zur Heilung von Krankheiten, und er sandte sie aus, das Reich Gottes zu verkündigen und die Kranken zu heilen. Vielleicht erinnert euch, war vor einigen Wochen, wo wir das durchgenommen haben, das waren die zwölf, die immer bei ihm waren. Und darum heißt es jetzt in Kapitel 10, Vers 1, 70 andere. Der Herr hatte also mehr als zwölf Jünger, auch mehr als zwölf Jünger, die ihm zu dienen bereit waren. Hier waren es die 70 andere. Auch Jünger, aber eben nicht die zwölf. Interessant ist, dass er sie zu zweit aussendet. Das sehen wir in der Bibel immer wieder, dass Jesus seine Jünger zwei und zwei aussendet oder dass Jünger Jesu in Teams arbeiten. Dienst für Jesus ist in der Regel Teamwork. Frage: Was denkt ihr, was sind einige der Vorteile von Teamarbeit, Arbeit im Team, zu der Jesus ja immer wieder seine Jünger ermutigt? Warum ist Teamarbeit eine gute Sache? Richtig, genau. So heißt es auch in der Bibel. Eine Schnur lässt sich leicht zerreißen, aber zwei sind schon stabiler und drei kriegt man kaum so ohne weiteres auseinandergerissen. Richtig. Also Stabilität. Was noch? Ganz genau. Sie können einander ermutigen, einander aufbauen. Wenn der eine fällt, kann der andere ihm wieder aufhelfen. Sehr wohl. Noch was?
Jesus hat gesagt, wenn nur zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, dann bin ich
mitten unter ihnen. Richtig. Jesus hat gesagt, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, bin ich mitten unter ihnen. Natürlich ist Jesus auch bei uns, wenn wir alleine sind, aber da ist nochmal eine besondere Verheißung für zwei oder drei, die in seinem Namen zusammen sind. Teamarbeit außerdem hilft uns, mehr zu bewegen. Vor, wie viele Jahre ist das jetzt her? 9 Jahren, 2013, haben wir hier das Gebäude, was alles eine riesige Fläche war, ohne die Wände, die wir jetzt hier sehen, haben wir renoviert. Ich würde mal sagen, in Rekordzeit. Und ich glaube, an dem Sonntag vor der Einweihung waren wir ungefähr 50 Leute, die hier gearbeitet haben. Ja, wenn da nur einer gewesen wäre, oder sagen wir mal fünf gewesen wären, die wären bis heute nicht fertig geworden. Aber jeder hat angepackt und wir konnten unheimlich viel in kurzer Zeit bewegen. Nicht nur an dem letzten Tag vor der Einweihung, sondern überhaupt in den Monaten davor. Wir können mehr bewegen, wir kommen schneller voran, wir unterstützen einander, hat der Gerner schon gesagt. Und noch was, wenn wir im Team arbeiten, das hilft uns auch, nicht so schnell stolz zu werden, oder? Denn dann gehört der Erfolg, ja, ich meine, der gehört immer dem Herrn, aber der Erfolg fällt auf das Team, nicht auf den Einzelnen. Gibt also viele Gründe, warum es gut, viele biblische Gründe, warum es gut ist, im Team zu arbeiten, zusammenzuarbeiten. Und das gilt besonders auch für Mission. Jesus hat seine Jünger oft in der Bibel zu zweit ausgesandt. Und hier waren es 70 Leute, die zu zweit ausgesandt wurden. Ein andermal hat er zwei ausgesandt. Ihr erinnert euch, die sollten ihm einen Esel holen, auf den er nach Jerusalem einreiten würde. Oder sie sollten das Passafest vorbereiten. Jesus hat immer mehr als einen mit der Aufgabe vertraut. Und jetzt lass uns die Verse 2 bis 9 nochmal lesen, um uns da nochmal dann zu erinnern, damit wir die vor Augen haben, wenn wir jetzt darüber reden. Lukas 10, 2 bis 9. Er sprach nun zu ihnen, die Ernte ist groß, aber es sind wenige Arbeiter. Darum bitte den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Geht hin, siehe, ich sende euch wie Lämmer mitten unter die Wölfe. Tragt weder Beutel noch Tasche noch Schuhe und grüßt niemand auf dem Weg. Wo ihr aber in ein Haus eingeht, da sprecht zuerst Friede diesem Haus. Und wenn dort ein Sohn des Friedens ist, so wird euer Friede auf ihm ruhen. Wenn aber nicht, so wird er zu euch zurückkehren. In demselben Haus aber bleibt und esst und trinkt, was man euch auch vorsetzt, denn der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Geht nicht aus einem Haus ins andere. Und wenn ihr in eine Stadt kommt und sie euch aufnehmen, da esst, was euch vorgesetzt wird. Und heilt die Kranken, die dort sind, und sagt zu ihnen, das Reich Gottes ist nahe zu euch herbeigekommen. Frage, was ist der Grund, warum Jesus seinen Jüngern, und wir sind seine Jünger, und uns heute überhaupt einen Auftrag gibt? Was ist der Grund dafür? Guckt euch Vers 1 an. Also Vers 2 natürlich. Der erste Vers, den wir gerade gelesen haben, Vers 2. Weil er die Leute. Weil viele Leute erreicht werden müssen, weil die Ernte groß ist. Und die Arbeiter sind wenige. Und darum, das ist der Grund, warum Jesus seinen Jüngern den Auftrag gibt. Es werden Arbeiter benötigt. Nicht für Kleinigkeiten, sondern für eine große Ernte. Und die Tatsache der großen Ernte, die bleibt uns oft verborgen. Der Blick für die große Ernte, die es damals gab, die es bis heute gab, der bleibt uns oft verborgen. Was meint ihr, woran kann das liegen?
Damit man nicht stolz wird?
Ja, ich glaube, wahrscheinlich war meine Frage nicht ganz klar. Jesus gibt uns einen Auftrag und sagt, das Erntefeld ist groß, aber warum sehen wir das Erntefeld nicht, das große Erntefeld? Okay, guter Gedanke. Vielleicht sehen wir mehr die Enttäuschungen und von daher werden unser Blick gar nicht geschärft für das, was noch zu tun gibt. Gibt es noch eine Möglichkeit?
Oder wir wollen es nicht sehen.
Oder wir wollen es nicht sehen. Absolut, wir sind mit uns selbst oder mit anderen Dingen beschäftigt. Gibt also verschiedene Gründe, warum Jesus von einem großen Erntefeld spricht, das uns überhaupt nicht bewusst ist, das wir gar nicht sehen. In Johannes 4, Vers 35, da spricht Jesus auch von diesem großen Erntefeld und von den wenigen Arbeitern, aber er fügt noch etwas hinzu, nämlich den Satz, hebt eure Augen auf und seht die Felder an, sie sind weiß zur Ernte. dieses hebt die Augen auf, was ja, das heißt nicht, dass sie runtergefallen sind, sondern schaut in die Felder hinein, macht die Augen auf und guckt. Das Anliegen für Menschen, die im Wasser sind und die am Ertrinken sind, geistlich gesehen, die den geistlichen Tod vor Augen haben, dieses Anliegen Gottes wird nur dann in unseren Herzen Wurzeln schlagen, wenn wir die Augen aufmachen und uns die Felder anschauen. Sonst sehen wir das nicht. Natürlich sehen wir es sonst nicht. Alle, die mal in einem nicht christlichen Land waren, die wissen, wovon ich rede. Ich habe heute irgendwo gelesen, in einem Nachrichtendienst, dass mittlerweile weniger als 50% der Deutschen sich zu irgendeiner der großen Kirchen bekennen. Gut. Nimmt seit vielen, vielen Jahren kontinuierlich. Immer noch in einem Land, wo wir Buchläden haben, wo wir Kirchen haben, wo wir Gemeinden haben, wo wir Radio- oder Fernsehsender haben, wo wir wissen, das Evangelium, das hat mit Jesus zu tun. Und wenn ich von dem wissen will, dann kann ich da und da hingehen, kann mir was besorgen, kann mir was bestellen. Und uns ist nicht bewusst, wenn wir in ein anderes Land gehen, dann kann es sein, wir sind in einer Millionenstadt, wo es überhaupt keine Kirche gibt. Wo die Leute in keinen Buchladen gehen können, sich eine Bibel kaufen können. Wo du fragst, kennst du Jesus? Ich habe mal einen Film gesehen über Indien, wo einer rumging, Traktate verteilte und an ein Haus kam und sagte, kennst du Jesus? Nee, kenne ich nicht. Vielleicht wohnt er im anderen Dorf. So unwissend. Was können wir denn anstellen, um unsere Augen aufzutun und die geistlichen Erntefelder zu erkennen und zu sehen? Was meint ihr? Wenn die uns jetzt gar nicht so gegenwärtig sind, außer vielleicht mal während einer Predigt oder während einem Film oder einem Missionsabend, was können wir tun, damit sie uns gegenwärtig werden? Können wir uns das? Bibel lesen, ja, definitiv. Das ist so wie heute Abend. Da kommen Texte, die uns sagen, die Felder sind weiß. Was noch?
Mit unseren Nachbarn ins Gespräch kommen. Ich glaube, da sieht man dann den Mund am meisten, wenn man Beziehungen pflegt.
Okay, sehr gut. Wenn wir mit Menschen ins Gespräch kommen, mit Nachbarn oder mit wem auch immer, dann merken wir plötzlich, wie unwissend die Menschen sind.
Vielleicht auch mit Medien beschäftigen.
Mit? Mit Medien beschäftigen, okay. Und damit sind wir auch gerade bei einem Gedanken, den ich erwähnen wollte. Wir haben da hinten ja den langen Tisch mit den Zeitschriften. Und etliche davon sind Missionszeitschriften. Jetzt kann nicht jeder von uns sich 10 Zeitschriften mit nach Hause nehmen und jeden Monat 10 Zeitschriften durchblättern. Dann haben wir keine Zeit mehr für die Siegener Zeitung. Aber nehmt euch doch einfach mal jeden Monat eins von den Heftchen mit und blättert das durch oder lest es durch. Und ihr werdet merken, wie Gott was in eurem Herzen tut. Wie euch plötzlich die Felder bewusst werden, die reif sind zur Ernte, aber wo keine Arbeiter sind. Also es gibt durchaus Möglichkeiten, die Bibel lesen, mit Leuten reden. Auf meinem Handy habe ich 2 Gebets-Apps, wo jeden Tag ein neues Anliegen für irgendein unerreichtes Volk kommt. Es hält einem die Augen auf und das ist das, was der Herr möchte, dass wir unsere Augen öffnen und in die Felder hineinschauen. So, jetzt lasst uns die Verse nochmal durchlesen. Einmal haben wir sie gesehen, einmal haben wir sie oder gehört und dann haben wir sie gelesen. Und jetzt lesen wir sie nach und nach nochmal durch, Vers für Vers, fangen bei Vers 2 an und wollen sehen, ob in diesen Versen vielleicht auch indirekt ein Grund zu erkennen ist, warum so wenig Arbeitern auf den Erntefeldern der Welt sind. Jesus sagt, die Felder sind weiß, die Felder können geerntet werden. Wenn Leute da wären, könnte Ernte eingebracht werden, aber die Leute fehlen. Die Leute fehlen. Und lass uns die Verse mal durchgucken und einfach mal sehen, ob wir da vielleicht versteckt, vielleicht auch nicht so versteckt, Gründe erkennen, warum so wenig die Arbeiter abschrecken, warum so wenig Menschen auf den Missionsfeldern der Welt sind. Vers 2, erkennen wir in Vers 2 einen möglichen Grund für den Mangel an Arbeitern. Er sprach nun zu ihnen, die Ernte ist groß, aber es sind wenige Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Können wir da irgendwas sehen, wo wir sagen, ja, es sind wenig Arbeiter da, weil
nicht gebetet wird.
Absolut, das ist ja offensichtlich. Der Herr sagt, bitte den Herrn der Ernte. Der Herr sagt auch, wenn wir nach seinem Willen beten, wird er erhören. Wir wissen, wenn wir für Arbeiter in die Ernte beten, dann beten wir nach seinem Willen. Also lasst uns beten, dass der Herr Arbeiter sendet in seine Ernte. Dann beten wir ein Gebet, das nach dem Willen Gottes ist. Vers 3, erkennen wir in Vers 3 einen möglichen Grund. Da sagt Jesus, geht hin, siehe, ich sende euch wie Lämmer mitten unter die Wölfe. Was ist wohl der Grund, warum so wenig Arbeiter in der Ernte sind? Absolut, weil es gefährlich werden kann. Ja, ich lasse heute auf Facebook eine Erinnerung an einen Bekannten von uns auf den Philippinen, möglicherweise sein Todestag heute, deswegen war es drin als Erinnerung, Martin Burnham, ein Missionspilot, der mit seiner Frau Urlaub machen wollte auf einer Insel, wurde entführt, wurde ein Jahr oder so durch den Dschungel getrieben und dann, als das Militär versuchte, ihn zu befreien, ist er im Schusswechsel zwischen Militär und Rebellen gestorben. Noch nicht mal beim Evangelium verkünden, noch nicht mal auf der Kanzel abgeschossen, sondern die Rebellen und Soldaten haben sich beschossen und er steht dazwischen. Ja, ich sende euch wie Lämmer mitten unter die Wölfe. Der Herr hat uns auch hier in Deutschland wie Lämmer unter die Wölfe gestellt. Das ist nicht nur auf dem Missionsfeld. Aber die Missionsfelder, die Erntefelder, wo die wenigsten Arbeiter sind, das sind die, wo es gefährlich ist. Wo man gar nicht so schnell hin kann oder so leicht hinkommen kann. Weil es vielleicht verboten ist. Oder weil die Menschen feindlich eingestellt sind. Gut, das ist ein weiterer Grund, Gefahr. Vers 4 erkennen wir hier einen möglichen Grund für den Mangel an Arbeitern. Tragt weder Beutel noch Tasche noch Schuhe und grüßt niemand auf dem Weg. Haben wir hier irgendeinen Grund, was Leute abschreckt, den Auftrag Gottes ernst zu nehmen?
Wie ist es mit Entbehrung?
Entbehrung, ganz genau. Entbehrung, Entsagung. Wir geben etwas auf. Ja, wir geben etwas auf. Wir geben unsere Verwandtschaft auf, wenn wir gehen. Wir geben das auf, was uns vertraut ist. Wir geben vielleicht eine weiche Matratze auf, wobei es heute all diese Dinge des Aufgebens, die sind oftmals gar nicht mehr so dramatisch, wie sie damals waren, wie sie noch vor 200 Jahren waren. Wenn ich Bücher lese über Missionare, wie zum Beispiel Hudson Taylor in China oder Adoniram Judson auch irgendwo in Asien. Ich habe jetzt dann vergessen. Ja, das waren Leute, da gab es keine elektrischen Ventilatoren. Ich meine, da gab es noch nicht mal Licht. Aber auch keine elektrischen Ventilatoren. Die Leute, die sind oft jung gestorben. Ja, Entsagung. Oder unterwegs sein wie Nomaden. Tragt weder Beutel noch Tasche noch Schuhe und grüßt niemand auf dem Weg. Die Volksgruppen, die ganz schwer zu erreichen sind, sind tatsächlich diese, die Nomaden. Müssen die nicht von Jesus hören? Die, die in der Wüste von Oase zu Oase ziehen, die gibt's immer noch. Aber da sind ganz wenige, die, wenn überhaupt, die dahin gehen. Vers 5 bis 7. Was für Gründe haben wir hier? Für Mangel an Arbeiter. Wo ihr aber in ein Haus hineingeht, da sprecht zuerst Friede diesem Haus. Und wenn dort ein Sohn des Friedens ist, so wird euer Friede auf ihm ruhen. Wenn aber nicht, so wird er zu euch zurückkehren. In demselben Haus aber bleibt und esst und trinkt das, was man euch vorsetzt. Denn der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Geht nicht aus einem Haus ins andere. Findet ihr hier ein oder zwei Gründe, warum es einen Mangel an Arbeitern gibt?
Man muss vielleicht sonderbare Dinge essen.
Okay, sehr gut. Das hatte ich zwar eigentlich für den nächsten Vers, aber das kommt auch in diesem Vers vor. Esst, was euch vorgesetzt wird. Hallo. Es gibt nicht in jedem Land Kartoffeln. Mir sind fast die Haare ausgefallen, als wir in Amerika waren. Und das war ja auch ein westliches Land. Und wir Süßkartoffeln essen mussten. Ja, manch einem mag das schmecken, aber war jetzt nicht so gerade mein Favorit. Ja, und es gibt immer wieder Leute, die sagen, oh, nee, da könnte ich nicht hingehen. Nee, da gibt's ja gar nichts Richtiges zu essen. Ich meine, denk das mal durch. Das sind Menschen, die sind geistlich am Ertrinken. Die sind über Bord gegangen. Die sind geistlich am Ertrinken. Die gehen in eine christuslose Ewigkeit. Und wir sagen, nee, wir können nicht gehen, denn also das, was die essen, das kann ich nicht essen. Aber findet ihr in den Versen noch einen anderen Grund, ein oder zwei andere Gründe? Man wird vielleicht nicht willkommen geheißen, ganz genau. Und gute Antwort, da komme ich gleich auch nochmal drauf zurück. Was mir hier in den Versen auffiel, ist die Abhängigkeit von anderen. Wo ihr aber in ein Haus hineingeht, sprecht Friede, und wenn dort ein Sohn des Friedens ist, wird euer Friede auf ihm ruhen, wenn nicht, wird er zu euch zurückkehren, in demselben Haus bleibt, esst und trinkt, was euch vorgesetzt wird. Abhängigkeit von anderen. Wir sind nicht gerne abhängig von anderen. Und ich bin immer wieder Leuten über den Weg gelaufen, Missionaren über den Weg gelaufen, vor allen Dingen Missionskandidaten oder Bibelschülern, denen war es ein Grauen, der Gedanke an Reisedienst, wo man die Arbeit für den Herrn vorstellt und betet, dass der Herr es Menschen aufs Herz legt, sie zu unterstützen, finanziell zu unterstützen. Warum? Ja, das ist eine Bettelreise. So empfinden manche das. Sie wollen niemandem zur Last fallen. Abhängigkeit von anderen. Oder mangelnde Ausdauer. Geht nicht von einem Haus ins andere. Manche kommen zurück nach 4 Jahren, nach 2 Jahren, nach 4 Jahren und sagen, nee, das geht über meine Kraft. Vers 8. Da haben wir schon die Antwort darauf gehabt, aber trotzdem, was ist der Grund in Vers 8 für den Mangel an Arbeitern? Da heißt es, und wenn ihr in eine Stadt kommt und sie euch aufnehmen, da esst, was euch vorgesetzt wird. Nahrungsmittel. Vers 9. Wo ist da der Grund? Und heilt die Kranken, die dort sind, und sagt zu ihnen, das Reich Gottes ist nahe zu euch herbeigekommen. Vielleicht nicht ganz so offensichtlich, aber könnte man in dem Vers auch einen Grund erkennen?
Ich kann doch keine Kranken heilen.
Richtig. Entweder das Gefühl, ich kann das nicht, oder aber umgekehrt mangelnde Vollmacht. Wir versuchen in eigener Initiative, mit eigener Energie, das gilt nicht nur im Ausland, das gilt auch im Inland, was wir in eigener Kraft versuchen, das können wir vergessen.
Vielleicht haben die auch Angst, ja, selber krank zu werden.
Nochmal? Ja, vielleicht haben die Jünger Angst gehabt, selbst krank zu werden. Aber da, wo die Vollmacht fehlt, ja, da kommen Leute wieder, machen Leute sich gar nicht erst auf. Ist gut, wenn wir uns bewusst werden, Jesus sagt, hier die Felder sind weiß, ich möchte, dass ihr geht, ich möchte, dass ihr betet. Und ich bin bei euch alle Tage. Mir ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden. Ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Erde. So, jetzt haben wir in diesen 8 Versen, haben wir 8 oder 9 Gründe gefunden, die Menschen davon abhalten, aufs Missionsfeld zu gehen, in die Felder mit den wenigen Arbeitern zu gehen. Jetzt ist die Frage, okay, eigentlich ist das ja eher so ein Text für einen Jugendabend, ne? wo die jungen Leute sitzen, die ihr Leben noch vor sich haben, die noch planen müssen, okay, was fange ich mit meinem Leben an, wo will Gott mich haben? Ich meine, Gerrit ist wahrscheinlich da hinten, weil euer alter Alex und Eckhard weiß ich nicht, aber ihr drei seid wahrscheinlich die Jüngsten aller anderen. Die sind doch schon ein bisschen älter und da sind die Wurzeln schon ein bisschen tiefer. Ist der Text überhaupt was für uns? Inwiefern ist der Text auch was für uns, die wir vielleicht sagen, also bei uns ist der Zug abgefahren. Wobei viele Missionen haben heutzutage ein 50-plus-Programm. Also Leute, die in Rente sind oder so, die gehen dann für ein Jahr, springen ein für einen Missionar auf Heimataufenthalt oder so. Ist alles nicht unmöglich. Aber sagen wir mal, was hat uns das zu sagen, die wir jetzt nicht den Ruf haben, irgendwo in ein unbearbeitetes Erntefeld zu gehen? Was können wir tun? Was hat uns das zu sagen?
Wir sind ja alle gemeint, egal wie alt wir sind.
Wir sind alle gemeint, ja. Wir sind alle gemeint, egal wie alt wir sind.
Jesus hat gesagt, handelt, bis ich komme, da ist aber keine Altersbegrenzung.
Wir sollen alle handeln, bis dass er wiederkommt, richtig.
Keine Altersbegrenzung.
Aber ich würde jetzt mal sagen, Hildegard, du bist wahrscheinlich die Älteste heute Abend hier. Anne-Rose und ich sind auch nicht mehr die Jüngsten und ich bin mir jetzt nicht sicher, dass der Herr zu uns sagen wird hier, ich möchte, dass ihr mit irgendeiner Gruppe nach Afghanistan geht oder nach dem Iran oder nach Indien. Heißt das, dass die Verse hier für uns gar nicht mehr so relevant sind? Inwieweit sind die Verse relevant für uns alle, egal welchen Alters? Auch was das Ausland angeht. Ja. Genau der Punkt. Das, was die Hildegard am Anfang gesagt hat, sagst du jetzt. Das Ganze fing ja damit an, dass Jesus gesagt hat, bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter sendet in seine Ernte. Die Älteren von uns und viele, viele, viele alte Christen oder ältere Christen, die wird der Herr höchstwahrscheinlich nicht mehr nach Indien, Indonesien, Afrika oder sonst wohin schicken.
Maria Brean.
Richtig. Maria Brean, die ist mit Wiffel, mit 80. Okay. Also keine Garantie, dass der Herr nicht die Alten auch noch schickt. Aber das, wie wir alle mitarbeiten können, auch in den unerreichten Gegenden dieser Welt, wo es gefährlich ist, wo das Essen nicht schmeckt, wo die Leute nicht hören wollen, ist dadurch, dass wir beten und dadurch, dass wir konkret beten, dass der Herr Arbeiter in seine Ernte sendet. Ich habe auf der Wycliffe-Seite geguckt, Bibelübersetzer. Es braucht noch 1892 Sprachen, die übersetzt werden müssen, die noch eine eigene Bibelübersetzung benötigen. Auf einer anderen Webseite habe ich nachgeschaut, es gibt noch 7416 Volksgruppen, die unerreicht sind, wo die noch Missionare brauchen. Missionare aus dem Ausland, weil es keine einheimischen Christen gibt, die ihr eigenes Volk erreichen können. Jesus fordert uns auf zu beten. Wir können alle an diesem tollen, großen Ziel mitarbeiten. Wichtig ist, dass jeder die frohe Botschaft hört. Jeder die frohe Botschaft hört. Auch die militanten Moslems. Da hat ja der Bruder Andrew von Open Doors so seine Erfahrungen mitgemacht. Der mit, ich glaube, Hisbollah war es, sich zusammengesetzt hat und hat mit ihnen diskutiert und sie haben eine Bibel von ihm angenommen. Auch die militanten Moslems, auch die extremen Hindus, auch die fanatischen Buddhisten, die alle sollen und müssen hören. Und das zeigen die nächsten Verse. Lass uns nochmal lesen, Lukas 10, 10 und 11. Da heißt es, wenn ihr aber in eine Stadt kommt und sie euch nicht aufnehmen, da geht auf ihre Gassen hinaus und sprecht, auch den Staub, der sich aus eurer Stadt an uns gehängt hat, streifen wir ab gegen euch. Doch sollt ihr wissen, dass das Reich Gottes nahe zu euch herbeigekommen ist. Es ging zunächst um solche, die die Häuser öffnen, die Jünger Jesu einladen und denen sollen sie die Botschaft bringen. Aber dann gibt's Leute, die schlagen uns die Nase vor der Tür zu. Jesus sagt nicht, okay, macht euch aus dem Staub, sondern er sagt, dass die Jünger sagen, doch auch ihr, die ihr uns nicht zuhören wollt, die ihr Jesus ablehnt, doch auch ihr sollt wissen, dass das Reich Gottes nahe zu euch herbeigekommen ist. Und mit dem Auftrag zogen die 70 los. Und da waren bestimmt Leute, die ihnen die Tür vor der Nase zugeschlagen haben. Und die gesagt haben, ach, geh doch weg. Waren bestimmt solche. Aber das ist das, wie sie haben das getan, was Jesus gesagt hat. Sie haben gepredigt, sie haben Kranke geheilt, sie haben Dämonen ausgetrieben. Und mit der Botschaft kamen sie zu Jesus zurück und sagten, selbst die Dämonen sind uns untertan. Der Name Jesu befreit Menschen von dämonischen Kräften. Hatte Jesus sie zu bevollmächtigt. Der Name Jesu heilt Menschen von Krankheit und Leid. Und der Name Jesu öffnet Sündern den Weg vom Tod ins Leben. Das hatten sie mitgekriegt und davon waren sie fasziniert. Und ich denke, irgendwie kann man die auch verstehen. Da sind so ein paar Dämonenbefreiungen in der Bibel berichtet, wo Jesus Menschen von Dämonen befreit hat. Und dann durften die Jünger das selbst erleben im Namen Jesu. Ich kann mir voll vorstellen, dass sie begeistert waren. Boah, dass sie Geschichten zu erzählen hatten. Da waren ja, wir lesen, dass da Dämonenbesessene, die fielen ins Feuer, die fielen ins Wasser, die waren gewalttätig, die hatten übernatürliche Kräfte, die suchten immer anderen zu schaden oder sogar den Tod anderer. Und dann waren diese Dämonen im Namen Jesu geflüchtet. Und auch wenn wir uns freuen dürfen über diese Befreiungen und über diese Wunder, die Jesus tut. Wir wollen uns freuen über jedes Wunder, das Jesus tut. Aber das größte Wunder ist ein anderes. Das größte Wunder ist, dass unsere Namen im Himmel geschrieben stehen. Jesus sagt hier, ich sah Satan, also vermutlich als die Jünger unterwegs waren, die 70, ich sah Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen, Vers 18. Wir hatten in der Offenbarung schon davon gesprochen, über die verschiedenen Positionen Satans. Und im Groben war das die Position als besonderer Engel. Aber aus dieser Position fiel er durch Stolz. Sein gegenwärtiger Aufenthalt ist zwischen Himmel und Erde. Er hat Zugang noch zum Thron Gottes, wie wir von aus dem Buch Hiob wissen. Aber er ist auch sehr aktiv hier auf der Erde. Aber sein endgültiger Aufenthaltsort ist der Feuersee, der für ihn geschaffen worden ist, der ewige Feuersee. Für ihn geschaffen und seine Dämonen, und den Platz teilt er leider mit denen, die Jesus ablehnen. Und hier sieht Jesus Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen, und einige sehen das so, einige Ausleger, die sagen, ihr habt geheilt, ihr habt Dämonen ausgetrieben und dadurch wurde Satan gedemütigt. Dadurch wurde Satan, ihr habt das Reich Gottes verkündigt und dadurch erlitt Satan Schaden. Und das wurde deutlich, indem er wie ein Blitz vom Himmel herabfiel. Jemand hat die Verse so beschrieben. Für den zufälligen Beobachter erschien es, als ob ein paar Bettelprediger, diese 70, ein paar Bettelprediger in ein paar Dörfern gepredigt und ein paar Kranke geheilt hatten. Aber in der unsichtbaren Welt triumphierte das Evangelium und fügte Satan eine bemerkenswerte Niederlage zu. In dem Maß, in dem das Reich Christi gebaut wird, fällt Satan mit seiner Macht. Und als ich das so las, habe ich gedacht, das darf uns doch Mut machen. Das darf uns Mut machen, für Jesus aufzustehen, zu tun, was die 70 getan haben, in den Dörfern Jesus verkündigen, auch für die Kranken zu beten, von Jesus Großes zu erwarten und dadurch dem Satan eine Niederlage zuzufügen. Wo das Evangelium, sagt Spurgeon, wo das Evangelium mit göttlicher Kraft gepredigt wird, muss Satan von seinem Thron herabkommen, heraus aus menschlichen Herzen und menschlichen Gedanken. Und wenn wir sein Königreich so erschüttert sehen, dann freuen wir uns, wie Jesus es tat. Und Jesus hat sich gefreut, Verse 21 bis 24, die letzten für heute Abend. Zur selben Stunde frohlockte Jesus im Geist und sprach, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies den Weisen und Klugen verborgen und es den Unmündigen geoffenbart hast. Ja, Vater, denn so ist es wohlgefällig gewesen vor dir. Und zu den Jüngern gewandt, sagte er, alles ist mir übergeben worden von meinem Vater, und niemand weiß, wer der Sohn ist, als nur der Vater, und wer der Vater ist, weiß niemand, als nur der Sohn, und wem der Sohn es offenbaren will. Und er wandte sich zu seinen Jüngern besonders und sprach, glückselig sind die Augen, die sehen, was ihr seht. Denn ich sage euch, viele Propheten und Könige wünschten zu sehen, was ihr seht, und haben es nicht gesehen, und zu hören, was ihr hört, und haben es nicht gehört. Was wollten die Propheten und die König im Alten Testament sehen und haben es nicht gesehen? Was denkt ihr? Das Auftreten des Messias, genau das. Das, was die Propheten immer wieder gesagt haben, der Immanuel kommt, Gott mit uns. Der Messias kommt, der Gesalbte. Er wird den Blinden die Augen auftun, er wird die Gefangenen befreien, er wird sein Friedensreich aufrichten. Das war eine Prophezeiung, und die Könige, die gläubigen Könige und die Propheten haben darauf gewartet. Aber sie haben es nicht gesehen. Sie haben die Worte Jesu nicht gehört, weil Jesus noch nicht da war. Es ist unser Vorrecht, Jesus zu kennen und Jesus zu hören und ihm zu dienen. Soweit heute Abend, ist schon 8:30 gleich. Im ersten Teil ging es um Mission. Wir alle sollen und dürfen dafür beten, dass der Herr Arbeiter sendet in seine Ernte, in die vielen Erntefelder, die weiß sind und die reif sind zur Ernte. Und gleichzeitig wollen wir nicht vergessen, dass unser Alltag natürlich unser persönliches Erntefeld ist, ganz klar. Lasst uns nicht untätig sein wie die Fischer und die Segler, die diesen Peter, diesen Freund von Hudson Taylor, ertrinken ließen, weil sie ganz andere Interessen hatten. Und im zweiten Teil ging es darum, dass bei allem Einsatz, bei all dem Schönen, was Gott tut, Wunder tut, Heilungen tut. Aber vor allen Dingen das Größte ist, dass unsere Namen im Himmel angeschrieben sind. Heilungen, gut, wenn ein Mensch geheilt wird, wunderbar, preist dem Herrn, aber irgendwann stirbt er auch wieder. Wenn ein Dämonenbesessener befreit wird, preist dem Herrn, tolle Sache, große Sache, gutes Zeugnis, aber irgendwann ist sein Leben zu Ende. Jesus sagt, das sind vergängliche Dinge. Freut euch am meisten darüber, dass euer Name im Himmel geschrieben ist. Das bedeutet es, mit dem Heiligen Geist versiegelt zu sein, bis auf den Tag der Erlösung. Und mit jedem Dienst, den wir für Jesus tun, weil wir ihn kennen, weil wir ihn lieben, mit jedem Dienst fügen wir Satan und seinem Reich der Finsternis Schaden zu. Ein Freund von mir drückte das so aus, der sagte, bereite Satan heute mal ordentliche Kopfschmerzen. Gut, der Tag ist fast gelaufen, 3,5 Stunden noch. Können wir uns auch morgen früh sagen. So, heute ist ein Tag, am heutigen Donnerstag will ich Satan mal ganz gehörig Kopfschmerzen bereiten, indem ich das tue, was der Herr will. Ich bete für Arbeiter in die Ernte und ich möchte selbst ein Arbeiter sein in meinem Erntefeld. Herr Jesus, wir möchten dir danken, dass du ein Gott bist, der so unglaublich geduldig ist mit uns. Herr, wenn ich an mich denke, wie viele Gelegenheiten zum Zeugnis habe ich ausgelassen. Wie oft war ich wie die Fischer im Boot, Herr, die mehr ihre eigenen Fische im Sinn hatten als die Seelen von denen, die verloren gehen. Herr, wir möchten dich bitten, dass du unser Herz immer wieder neu anrührst und aufwühlst auch über die Menschen, die noch nicht gerettet sind, Herr. Seien es unsere Kinder, seien es unsere Eltern, seien es unsere Verwandten, unsere Nachbarn, Arbeitskollegen, wer auch immer, Herr. Herr, lass uns nicht gleichgültig werden. Lass unsere Herzen brennen für dich und auch für die Errettung von Seelen. Herr, wir danken dir, dass durch den Dienst, durch das, was du durch uns tun möchtest, du dem Reich der Finsternis Schaden zufügst. Herr, wir preisen deinen Sieg, wir rühmen deinen Sieg. Und wir möchten beteiligt sein, deinen Sieg aufzurichten. Hilf uns, Herr, hilf uns morgen, Satan ordentlich Kopfschmerzen zu bereiten. Und jetzt beten wir, Herr, dass du die Zeit der Anbetung, des Abendmahls, der Besinnung in deine Hände nimmst. Herr, sei du verherrlicht. Amen.